Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Die Geschichten der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter verdienen einen angemessenen Raum in unserer Erinnerungskultur. Erst wenn wir ihre Geschichten kennen, wenn wir ihre Geschichten als integralen Teil unserer Geschichte in dieser Republik behandeln, ich glaube, erst dann verstehen wir unser aller Geschichte.
Ich sah, wie meine Klassenkameraden mit Stolz zur Universität gingen. Bei dem Anblick konnte ich nicht mehr zu Hause bleiben.
Sie haben unser Land mit aufgebaut. Sie haben unser Land bereichert, wirtschaftlich, aber vor allem menschlich.
Ende der 1950er, Anfang der 1960er Jahre rief Deutschland nach Arbeitskräften. Sie kamen aus aller Welt, aus Italien, aus der Türkei, aus Südkorea.
Der Anblick, wie meine Mutter auf dem Boden saß und Gemüse auf dem Markt verkaufte, machte mich ohnmächtig.
Sie kamen und gehen in aller Stille. 60 Jahre Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und Südkorea. Ein Feature von Martin Hyun. Im Dezember 1963 trat das Programm zur vorübergehenden Beschäftigung von koreanischen Bergarbeitern im westdeutschen Steinkohlenbergbau in Kraft. Das Fundament südkoreanischer Migration nach Deutschland. In den folgenden Jahren kamen rund 10.000 Krankenschwestern und mehr als 8.000 Bergarbeiter.
Einer von ihnen war mein Vater.
Ich war 18 Jahre alt und überlegte, wie ich Geld verdienen konnte. Ich hatte Hunger und konnte nicht wirklich nach Essen fragen.
Ihr Fleiß, Ihre Leidenschaft und Ihre Menschlichkeit haben unser Land zu dem gemacht, was es heute ist. Und dafür bin ich Ihnen, die heute als Vertreterinnen und Vertreter der ersten Generation bei uns sind, wirklich zutiefst dankbar.
Anfang Oktober 2021 richtet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier diese Worte an die erste Gastarbeitergeneration. Er spricht sie auf dem Festakt der türkischen Gemeinde in Deutschland anlässlich des 60. Jahrestages des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens. Schon wenige Wochen zuvor hatte er aus diesem Grund Zeitzeugen und Nachfahren türkischer Gastarbeiter ins Schloss Bellevue geladen. Auch die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel wird ihre Lebensleistung würdigen. Museen richten damals Ausstellungen zu deutsch-türkischem Leben aus. Die Presse berichtet ausführlich über den Jahrestag.
Die Geschichten der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter verdienen einen angemessenen Raum in unserer Erinnerungskultur.
Zwei Jahre später recherchiere ich zum 60-jährigen Jubiläum des deutsch-koreanischen Anwerbeabkommens, frage bei Bundes- und Landesbehörden nach Stellungnahmen dazu. Das Bundespräsidialamt antwortet:
Danke für Ihre Interviewanfrage, die wir leider abschlägig bescheiden müssen. Leider können wir das angefragte Interview nicht ermöglichen,
heißt es aus dem Auswärtigen Amt. Und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales schreibt:
Wir haben noch einmal intensiv geprüft, aber leider ist es so, dass wir Ihnen ein Interview nicht werden anbieten können.
Im kollektiven Gedächtnis scheint von der 60-jährigen Geschichte der südkoreanischen GastarbeiterInnen in Deutschland wenig übrig geblieben. In den offiziellen Institutionen und ebenso in den Fußgängerzonen. Stichprobe in Berlin. Wisst ihr etwas über südkoreanische Gastarbeiter in Deutschland? Frage ich Kunden in einer türkischen Bäckerei, wie sie hergekommen sind, wie es ihnen ergangen ist.
Ehrlich gesagt, leider nein. Weil es vielleicht zu wenig von der Anzahl ist, denke ich mir mal.
Nein, ich habe das nicht gehört. Ich höre erst einmal von dir. Aber ich glaube, deswegen haben das nicht gehört, weil die waren schon wenig. Man hört nicht so viel.
Grundsätzlich ja. Mir ist bekannt, dass Koreaner in Deutschland leben, dass sie angeworben wurden und dass sie sich hier gut integriert haben.
Die ersten Bergarbeiter aus Südkorea kommen Ende Dezember 1963 nach Deutschland. Unmittelbar nachdem beide Länder das Anwerbeabkommen abgeschlossen hatten. Sie bekommen auf 3 Jahre befristete Arbeitsverträge, Nach deren Ablauf sollen sie nach Südkorea zurückkehren.
Mein Vater kommt 1970. Damals ist er 31 Jahre alt. Am 9. Dezember besteigt er ein Flugzeug nach Köln-Bonn, zusammen mit 142 Landsleuten. Sie alle hatten ihre Träume in Südkorea begraben, um ihr Glück unter Tage in Deutschland zu finden. 53 Jahre ist das jetzt her. Heute halten Sauerstoffflaschen meinen Vater am Leben. Er leidet an der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung COPD. Schon dreimal wäre er fast gestorben. Dreimal haben meine Geschwister und ich ihn ins Leben zurückgeholt. Unter Tage arbeiten und Kette rauchen, das ist einfach eine tödliche Mischung. Noch mehr nach einer Kindheit und Jugend geprägt von Krieg und Hunger. Mein Vater erzählt nur selten davon.
학교도 제대로 가지도 못하고 어떨 때는 단순히 집에 와서 가정 방문 겸 오실 때는
Mein Klassenlehrer suchte uns oft auf. Ich bin 15 Tage am Stück nicht zur Schule gegangen. Meine Mutter hat mir daraufhin eine Tracht Prügel verpasst. Wenn Geld da war, konnte ich zur Schule gehen. Wenn kein Geld da war, konnte ich nicht zur Schule gehen. Und diese Tage waren oft.
Als jüngstes von 5 Kindern wird mein Vater 1939 geboren. Er erlebt die japanische Besatzung, den Koreakrieg und die Teilung des Landes durch den 38. Breitengrad. Der Krieg nimmt ihm seinen Vater. Seine Mutter, meine Oma, verkauft Gemüse auf einem Großmarkt, um die Schulgebühren zu zahlen. Aber das Geld reicht nicht, um 2 Kinder in die Schule zu schicken. Die Schwester meines Vaters muss daher beim Gemüseverkauf helfen. Mein Vater soll das Abitur schaffen.
Nuna war 직장생활 하면서 날 공부를 시킨다고 끝나고 하다가 좀 땡기나 마나 하는 식으로 하는데
Meine Schwester suchte sich eine Arbeit, damit ich zur Schule gehen konnte. Es war ein Wunder, dass ich meinen Highschool-Abschluss geschafft habe. Bei der Abschlussfeier rief mein Klassenlehrer mich als erstes auf. Ich ging zu ihm mit meinen heruntergekommenen Anziehsachen. Mein Klassenlehrer sagte, Suja, dass du deinen Abschluss gemacht hast, erfüllt mich mit großer Freude und Seelenfrieden. Wir schauten uns an und fingen beide an zu weinen.
Suja, nie ganz so wohl an Dani. Der so ich und dann im Maradoko. Hallo, sie nur lässt mir das.
Der Krieg zerstört damals mehr als Gebäude und Menschenleben. Er zerstört die Träume einer ganzen Generation. Nach dem mühevollen Highschool-Abschluss träumt mein Vater von einem Studium, um als Bankier zu arbeiten. Er besteht die Eingangsprüfung, doch die Mutter kann das Studium nicht finanzieren. Verzweifelt entscheidet sich mein Vater, 5 Jahre nach dem Waffenstillstand zwischen Nord- und Südkorea Soldat zu werden.
그때 그 나이가 18살. 그 18살로 인해서
Ich war 18 Jahre alt. Ich konnte nicht zu Hause bleiben und überlegte, wie ich Geld verdienen kann. Ich hatte Hunger. In der Nähe der Schule gab es eine Anlaufstelle des Militärs. Ich ging dorthin und füllte den Bewerbungsbogen aus, um mich zu verpflichten. Als der Rekruter mein Alter erfuhr, war er sichtlich erbost und fragte, warum ich denn mit 18 Jahren zur Armee gehen möchte. Dann verpasste er mir eine Kopfnuss. Ich antwortete, ich bin gekommen, weil ich Hunger habe. Daraufhin schaute der Rekruter mich noch einmal an und akzeptierte meine Bewerbung.
In der Armee erhält mein Vater täglich 3 Mahlzeiten. Endlich wird er satt. Nach 3 Jahren kehrt er nach Hause zurück.
Ich machte mir Gedanken, womit ich meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Es blieb mir keine andere Wahl, als einen Job als Zeitungsbote anzunehmen. Später arbeitete ich als Packhelfer und Träger am Gukje-Markt in Busan. Wenn die Ware früh morgens ankam, schnallte ich sie mir auf den Rücken und brachte sie zum Kunden. So verdiente ich mir mein Geld und konnte mit meiner Mutter zusammenleben.
Doch dann verändert eine zufällige Begegnung in Busan, einer Hafenstadt in der südöstlichen Provinz Gyeongsangnam-do, das Leben meines Vaters für immer. Er trifft einen alten Freund, dessen Vater damals Politiker ist.
Am nächsten Abend bat ich den Vater meines Freundes, mir die Möglichkeit zu geben, nach Deutschland als Bergarbeiter zu gehen. Denn ich hatte von vielen gehört, dass im Ausland gutes Geld zu verdienen war.
Mit Hilfe der Familie seines Freundes kommt mein Vater an die Unterlagen, die er für eine Bewerbung als Bergarbeiter in Deutschland braucht. Aber wieder fehlt das Geld für die Gebühren. Mein Vater bittet seinen Bruder, aber der kann ihm nicht helfen.
Mein Bruder sagte nur, dass er kein Geld habe. Daraufhin rannte ich aus seiner Wohnung. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich hinauf zum Himmel schaute und nach meinem Vater schrie.
Schließlich legen Freunde für meinen Vater das Geld für die Bewerbungsgebühren zusammen.
So kam ich nach Deutschland.
Technische Entwicklungshilfe. Das ist die offizielle Überschrift, unter der die südkoreanischen Bergarbeiter ab 1963 angeworben werden. Sie sind die zweite Säule der Entwicklungshilfevereinbarung zwischen Deutschland und Südkorea. Neben finanzieller Hilfe und Bürgschaften sah die Vereinbarung vor, dass Deutschland Bergleute für die Arbeit in den staatlichen Kohlengruben Südkoreas ausbildet. Zustande gekommen war die Vereinbarung seinerzeit allerdings weniger auf Betreiben der damaligen Bundesregierung, sondern vor allem auf Druck der deutschen Bergbauindustrie, die händeringend Arbeitskräfte suchte.
Im Reisepass meines Vaters steht vermerkt unter Zweck der Reise Arbeit und unter Beruf Bergarbeiter. Als er in Deutschland ankommt, durchläuft er im Schnellverfahren einen Sprachkurs und schon wenige Wochen später fährt er in die Zeche Oberhausen-Osterfeld ein, 1000 Meter in die Tiefe. Es ist Knochenarbeit, dreckig und laut. Befreundete ehemalige koreanische Bergarbeiter erinnern sich.
Das erste Mal unter Tage. Es war sehr hart, sehr heiß und so viel Staub. In Korea habe ich nicht als Bergmann gearbeitet. Unter Tage war sehr beängstigend. Ich fragte mich oft, ob ich überleben oder tot nach Korea zurückkehren werde. In der Ferne bekam ich sehr oft Heimweh. Ich wollte meinen Bruder sehen. Ich wollte meine Freunde sehen. In dieser Zeit machte das Lied Dong Baek Agashi uns Mut und Hoffnung.
Aufgrund eines Staatsvertrages zwischen Korea und Deutschland nutzten sie die Möglichkeit zum Geldverdienen bei einer für sie ungewohnten harten Tätigkeit. Für die Hamborner Bergbaugesellschaft war ihr Einsatz mindestens genauso wertvoll und notwendig, um die Lücke in der Belegschaft zu schließen.
Für die deutsche Bergbauindustrie erweisen sich die Bergleute aus Südkorea schnell als Gewinn. Im Vergleich zu anderen Gastarbeitern der 1960er Jahre sind sie meist besser ausgebildet. Fast zwei Drittel von ihnen haben Abitur oder einen anderen höheren Bildungsabschluss. Nicht selten setzt man sie für Arbeiten ein, die für deutsche Bergleute als nicht zumutbar gelten. 1977 schreibt der Gesamtverband des deutschen Steinkohlenbergbaus in einem Brief an den damaligen Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, Herbert Ehrenberg, die koreanischen Bergarbeiter sollten
ausschließlich für den Kohleabbau in steil gelagerten Flözen eingesetzt werden. Wegen der dort noch überwiegend vorherrschenden Handarbeit und der geringen Flözmächtigkeiten sind besonders handwerkliche Befähigungen und eine erhöhte körperliche Wendigkeit unabdingbare Eignungsvoraussetzungen. Diese zur Sicherung des Betriebsablaufs und zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit unserer Schachtanlage Ewald unbedingt erforderlichen Arbeitskräfte sind leider vom heimischen Arbeitsmarkt nicht zu bekommen.
Mein erstes Gehalt schickte ich meiner Mutter und meiner Schwester nach Korea. In meinem Brief schrieb ich beiden, nicht zu hungern und versprach ihnen, eine Wohnung zu besorgen. Ich schrieb, dass sie sich keine Sorgen um mich machen sollten.
Während die Koreaner unter Tage zum deutschen Wirtschaftswunder beitragen, kurbeln ihre Geldüberweisungen zugleich die Entwicklung in Südkorea an. Von Mitte der 1960er bis Mitte der 1970er Jahre schicken sie laut Recherchen des National Museum of Korean Contemporary History mehr als 100 Millionen Dollar zu ihren Familien.
Zum ersten Mal betrat ein koreanisches Staatsoberhaupt deutschen Boden.
Als 1964 der damalige südkoreanische Präsident Park Chung-hee in Begleitung seiner Frau zum ersten Staatsbesuch in die Bundesrepublik reist, kommt es zu emotionalen Begegnungen mit südkoreanischen Bergleuten und Krankenschwestern im Duisburger Kohlebergwerk Hamborn. Koreas First Lady bricht in Tränen aus, als sie ihre Landsleute sieht. Tief bewegt von ihrem Einsatz für ihr Land und ihre Familien. Bis heute wird in Südkorea die Lebensleistung der Leute, die in den 1960er Jahren als GastarbeiterInnen nach Deutschland gingen, hoch geschätzt. In Deutschland fordern die Chefs der Kohlekonzerne schon 1970, weiter koreanische Bergleute ins Land zu holen. Doch in den folgenden Jahren bekommt die deutsch-südkoreanische Freundschaft Risse.
...1973 wird der Bergarbeiter Jung Jong-sup grubenuntauglich. Sein Arbeitgeber, der Eschweiler Bergwerksverein, kündigt ihm fristlos. Begründung: Die Tätigkeit, die mit Jung Jong-sup vereinbart worden sei, sei ausschließlich auf eine Beschäftigung unter Tage beschränkt gewesen. Erst nach Interventionen aus der Politik wird es möglich, dass koreanische Bergarbeiter, die innerhalb ihres dreijährigen Arbeitsvertrages grubenuntauglich werden, auch eine Tätigkeit über Tage annehmen dürfen. Und noch eine Kritik wird laut. Medien berichten, dass die koreanischen Bergleute während ihrer gesamten Tätigkeit als Berufsanfänger entlohnt worden sind. Ein Vorwurf, den Heinz Kegel damals im Vorstand der Ruhrkohle AG später in einem Interview mit dem WDR weit von sich weist.
Nein, es wird niemand schlechter bezahlt. Die 69.000 beschäftigten Untertage, die wir haben, Deutsche und Angehörige anderer Nationen, werden nach den tariflichen Bestimmungen eingruppiert in ihrer Tätigkeit. Entsprechend dazu kommt der im Bergbau übliche Leistungslohn. Das gilt sowohl für die 500 Koreaner, die in unserem Unternehmen unter Tage sind, wie auch für sämtliche anderen Beschäftigten.
1973 erlässt die sozialliberale Bundesregierung unter Willy Brandt im Zuge der Öl- und Wirtschaftskrise einen generellen Anwerbestopp für GastarbeiterInnen.
Dies ist natürlich keine feindselige Haltung gegenüber ausländischen Arbeitnehmern, aber wir müssen in einer solchen Situation natürlich zuerst an unsere eigenen Landsleute denken.
Einige Branchen sind allerdings vom Anwerbestopp ausgenommen, darunter der Bergbau. Da die Anwerbung von Bergarbeitern aus Südkorea zudem als Entwicklungshilfe gilt, kommen bis 1977 weiter Arbeitskräfte aus Südkorea nach Deutschland. In dem Jahr lässt das damalige Bundesarbeitsministerium untersuchen, wie gut es gelingt, aus Deutschland zurückgekehrte Gastarbeiter in den südkoreanischen Arbeitsmarkt zu reintegrieren. Die Zahlen liefern ihm der Präsident der Korea Overseas Development Corporation, Dr. Soo In-soo. Von den 3.920 zurückgekehrten Koreanern arbeiten zum Zeitpunkt der Untersuchung nur noch 260 Personen weiter im Bergbau. Die restlichen 3.660 haben sich mit den D-Mark-Ersparnissen in Südkorea selbstständig gemacht. Sie fahren Taxi mit eigenem Pkw oder haben ein Geschäft eröffnet.
Die Geschichte von der technischen Entwicklungshilfe lässt sich nicht mehr aufrechterhalten. Weder in Deutschland noch in Südkorea. Aber viele südkoreanische Bergleute und Krankenschwestern möchten inzwischen ohnehin nicht mehr zurück. Während die deutsche Politik Anfang der 1980er Jahre darüber diskutiert, ob und wie sie die Gastarbeiter zur Rückkehr in ihre Heimatländer bewegen kann, entscheidet sich ungefähr die Hälfte der angeworbenen SüdkoreanerInnen, sie möchten in Deutschland bleiben. Wie ihre KollegInnen aus Italien, Griechenland, Portugal oder der Türkei, arbeiten auch die SüdkoreanerInnen weiter in und für Deutschland. Wahrgenommen wird ihre Lebensleistung aber viel weniger. Ich verabrede mich mit Koda Yilmaz Günay,
hallo,
dem Geschäftsführer des Migrationsrats Berlin, ein Dachverband von über 70 Selbstorganisationen von MigrantInnen. Ich erzähle ihm von meinen Recherchen zum 60. Jubiläum des deutsch-südkoreanischen Anwerbeabkommens, von meiner Enttäuschung darüber, dass kaum Veranstaltungen dazu geplant sind, von den Absagen auf meine Interviewanfragen. Gibt es Gastarbeiter, Migranten erster und zweiter Klasse?
Es gibt Einwanderung, die sichtbar ist, die besprochen wird, sowohl als Problem besprochen wird, als auch als Bereicherung besprochen wird. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Einwanderungen, die im öffentlichen Bewusstsein gar nicht vorkommen, die in der Debatte nicht vorkommen, die in Museen nicht vorkommen, die im öffentlichen Raum nicht vorkommen, die in den Schulbüchern nicht vorkommen, wo die entsprechenden Menschen in den Institutionen nicht repräsentiert sind.
Die Gründe dafür seien sehr verschieden, sagt Koda Yilmaz Günay. Die Größe der Community spiele durchaus eine Rolle oder die Wahrnehmung der Herkunftsländer, auch die Vorurteile gegenüber den Herkunftsländern. Schlicht Rassismus. Wie aufwendig ein Jahrestag oder Jubiläum im Zielland gefeiert wird, das allerdings ist in seinen Augen kein Indikator dafür, dass eine bestimmte Gruppe von Migrantinnen in Deutschland besonders wertgeschätzt wird.
Die Wertschätzung für die Menschen insgesamt fehlt. Ja, es geht nicht nur, finde ich, um die Unsichtbarkeit des Anwerbeabkommens und seines Jahrestags, sondern es geht darum, dass Menschen, die aus Vietnam kommen, genauso wie Menschen, die aus Korea kommen, genauso wie Menschen, die aus Indien kommen, in Deutschland quasi unsichtbar sind, insgesamt.
Migration wird in der Bundesrepublik nach wie vor nicht als Regel besprochen, sondern wie ein Sonderfall behandelt. Und Jubiläen wie 2021, das des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens, werden gern mit Bedeutung aufgeladen, die aber letztlich wenig Konsequenzen für das reale Leben der MigrantInnen hat.
Ich glaube, Symbolpolitik ist eine gute Bezeichnung für das, was die Bundesrepublik mit allen Gastarbeitsabkommen und in viel niedrigerer Dosis auch mit den Vertragsarbeitsabkommen, die die DDR abgeschlossen hatte, betreibt. Es wird sicher so sein, dass der Bundespräsident oder der Bundeskanzler oder das Außenministerium Richtung Dezember auf die Idee kommen, Mensch, da ist so ein Jahrestag, da müssen wir sicher was machen. Aber Monate vorher auf die Suche zu gehen, mit wem können wir das machen? Welche Themen müssen da eigentlich besprochen werden? Wer sind eigentlich diejenigen, deren Erinnerung und Würdigung wir in den Vordergrund rücken wollen? Das erfordert ja eine Vorarbeit, die müsste jetzt passieren.
Passiert aber nicht im Fall der ehemaligen südkoreanischen GastarbeiterInnen. Auch nach 60 Jahren bleibt es still um sie. Bleiben sie unsichtbar im Einwanderungsland Deutschland. Werden noch immer unsichtbar gemacht. Auf die Integrationsgipfel 2006 und 2007 etwa wurden koreanische Verbände nicht eingeladen. Warum?
Nun ist die Gruppe der Deutschkoreaner in Deutschland nicht sehr groß und ihre Integration weitgehend gelungen.
Schreibt mir Maria Böhmer, die ehemalige Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, als Antwort auf meine Frage. Nur zur Erinnerung, es waren etwa 20.000.
Dies gilt in ähnlicher Weise für Deutsch-Vietnamesen 83.076 und Deutsch-Chinesen 75.733. Und diese waren aufgrund ihrer bedeutend größeren Zahl in Deutschland auf dem Integrationsgipfel auch vertreten.
Wer zahlenmäßig nicht ins Gewicht und auch anderweitig nicht negativ auffällt, wie die deutsch-koreanische Community, gilt in Deutschland als gut integriert. So gut, dass offenbar davon ausgegangen wird, dass gar kein Bedarf an Teilhabe und politischer Partizipation besteht. Erst 2008, nach politischem Druck, lädt Maria Böhmer einen koreanischen Verband zum dritten Integrationsgipfel ein. Zu einem Zeitpunkt, als wichtige Entscheidungen für Integrationsmaßnahmen bereits getroffen sind. Und als sie 2011 den Integrationsbeirat gründet, sind Koreaner erneut nicht dabei. Begründung: Der Beirat sei dann nicht mehr handlungsfähig.
Vor dem Hintergrund bin ich fassungslos, wenn ich Sätze wie diese höre.
Eine Demokratie lebt von der Möglichkeit, mitzubestimmen. So entsteht Legitimität und so wächst auch die Akzeptanz für staatliche Entscheidungen. Deshalb muss uns daran gelegen sein, dass Einwohnerschaft und Wahlvolk nicht auseinanderfallen.
Das ist Bundeskanzler Olaf Scholz auf einer Veranstaltung zur Migrationspolitik im November 2022.
Oder etwas pragmatischer ausgedrückt, wer auf Dauer hier lebt und arbeitet, der soll auch wählen und gewählt werden können. Der soll Teil unseres Landes sein mit allen Rechten und Pflichten, die dazugehören. Und zwar völlig unabhängig von Herkunft, Hautfarbe oder religiösem Bekenntnis.
In Deutschland wird Partizipation, Sichtbarkeit und Repräsentation hochgradig selektiv zugestanden. Ein hoher Bildungsgrad auch in der zweiten Generation, wenig Kriminalität, eine gute Integration in den Arbeitsmarkt, das alles ist von Vorteil. Auch für die südkoreanische Community in Deutschland.
Aber eher müssen gerade asiatische Gruppen als Vorzeigeminderheit herhalten und werden herangezogen, um andere marginalisierte und als problematisch geltende Gruppen gegeneinander auszuspielen, als dass ihre vorbildliche Integration ihnen wirklich gleichberechtigte Teilhabe garantieren würde. Und das gilt bis heute, gerade für die südkoreanische Community. Am 6. Mai 2023 besuche ich das koreanische Bergarbeiter- und Krankenschwestermuseum in Essen. Der Bundesverband der Koreaner, Glück auf, hat mich eingeladen zu einer der wenigen Veranstaltungen, die das 60-jährige Jubiläum des deutsch-koreanischen Anwerbeabkommens feiern. Aus ganz Deutschland sind ehemalige koreanische Bergarbeiter und Krankenschwestern angereist. Die Halle in der Meistersingerstraße ist bis auf den letzten Platz besetzt. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, seinerzeit einer der Hauptarchitekten des Anwerbeabkommens, hat eine Videobotschaft abgelehnt. Die lokale Presse ist nicht gekommen.
Ich wünsche mir, dass die zweite Generation Deutsch-Koreaner und die nachkommenden Generationen Anerkennung und Respekt für ihre Arbeit von der Mehrheitsgesellschaft erhalten,
sagt Kim Gun-chol, einer der koreanischen Bergarbeiter, die im Dezember 1963 mit dem ersten Flugzeug nach Deutschland kamen und die hier heute erneut geehrt werden.
Es ist wichtig, dass Sie Korea nicht vergessen und auch die Sprache nicht verlernen. Zu guter Letzt ist es sehr wichtig, die Eltern bis zu ihrem Ableben zu ehren und ihnen gute Dienste zu leisten.
Die Eltern ehren, Schwierigkeiten ertragen und so die Widrigkeiten des Lebens überwinden. Das sind Tugenden aus der konfuzianischen Kultur. Sie prägen bis heute auch das Weltbild meines Vaters. Nach Deutschland haben sie nie so richtig gepasst. Jedenfalls nicht, wenn man hier Gehör finden und wahrgenommen werden will. Dann ist es notwendig, fordernd und lautstark aufzutreten. Für die Generation von Kim Gun-chol und meinen Eltern bleibt dafür nicht mehr viel Zeit. In 10 Jahren, beim 70-jährigen Jubiläum des Anwerbeabkommens, werden viele von ihnen nicht mehr leben. Für sie ist 2023 ein leiser Abschied. Und ein großer Auftrag für die zweite Generation Deutsch-Koreaner.
Dass meine Kinder aufrichtig leben, dafür bin ich sehr dankbar. Julia, Simone und John Boom, dass sie ihre Eltern ehren und schätzen. Wenn ich sterben sollte, dann kann ich sagen, dass ich glücklich sterbe. Das war mein Leben.
Sie kamen und gehen in aller Stille. 60 Jahre Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und Südkorea. Ein Feature von Martin Hyun. Es sprachen Anne Müller, Kai Bartholomäus Schulze, Olaf Ölstrom und der Autor. Regie Dörte Fiedler. Ton Sonja Maronde. Redaktion Lydia Heller. Eine Produktion vom Deutschlandfunk Kultur 2023.